Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, zur fünften Folge der zweiten Staffel der Schrifterzähler. Mein Name ist Werner Kleine, Neutestamentler hier in Wuppertal und 3000 Kilometer entfernt sitzt
Till Magnus Steiner und ich ergänze den Werner wunderbar, weil ich Alttestamentler bin. Und zusammen sind wir, wie gesagt, die Schrifterzähler und wir erzählen biblische Geschichten neu und anders. Und ehrlich gesagt, war ich ein bisschen perplex, als auf einmal Werner vorgeschlagen hat, lass uns mal was aus den Briefen machen.
Briefe als Geschichte, das ist eine interessante Sache. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass ich meine Dissertation über den zweiten Korintherbrief geschrieben habe. Da geht es darum, dass der Paulus versucht, sich mit der korinthischen Gemeinde zu versöhnen. Es ging ums Geld, weil der Paulus sich verpflichtet hatte, auf dem sogenannten Apostelkonzil Geld für die Armen in Jerusalem zu sammeln. Und damals kam mir schon eine Idee, das ist über 20 Jahre her. Ich hatte dem Paulus einen Spitznamen gegeben, der war der Monetenpaul für mich, weil es immer irgendwie ums Geld ging. Und mir ist aber bei der Arbeit zum zweiten Korintherbrief zu Bewusstsein gekommen, wir lesen da heute einen Brief und die Paulusbriefe sind ja manchmal komplex, durch und durch mit Argumentation und Theologie durchtränkt. Aber dahinter steckt eine Geschichte. Und die Geschichte, die dahinter steht, kann man erzählen. Und im Galaterbrief, da gibt es eine wunderbare Erzählung, wie der Paulus, nachdem er vom Apostelkonzil abgereist ist, zu seinen heidenchristlichen Gemeinden, den Petrus zu Besuch bekommt. Und man hatte offenkundig vereinbart, dass es eine Mahlgemeinschaft gibt. Und das funktioniert am Anfang und dann funktioniert es plötzlich nicht, weil der Petrus einen Rückzieher macht. Und dann gibt es den wunderbaren Satz, ich, Paulus, ich widerstand dem Petrus ins Angesicht hinein. Und da geht doch die Fantasie los. Was heißt das? Da kann man eine Geschichte zu erzählen.
Und dieses im Galaterbrief beschriebene Ereignis wird gemeinhin als antiochenischer Zwischenfall oder antiochenischer Streit beschrieben. Wenn ihr jetzt sagt, warte mal, das will ich kurz nachlesen, bevor es hier losgeht mit den neuen Geschichten. Wir haben euch unten in den Shownotes den Bibeltext verlinkt, also drückt kurz Stopp. Und dann kriegt ihr einen Link hin zum Galaterbrief, zum zweiten Kapitel, zu den Versen 11 bis 14.
Also es ist eine ganz, ganz spannende Geschichte, wie überhaupt der Galaterbrief ein wirklich spannender Brief ist. Wie alle Paulusbriefe muss man ihn vielleicht zwei, dreimal lesen, um ihn wirklich ganz verstanden zu haben. Aber ich kann nur empfehlen, den Galaterbrief als Ganzes zu lesen, auch weil er so ein bisschen aussieht wie so eine Studie zum großen Römerbrief. Also die wichtigen Themen, die im Römerbrief verhandelt werden, tauchen im Galaterbrief schon auf. Und es gibt viele autobiografische Angaben des Paulus im Galaterbrief. Also wenn man den Paulus wirklich kennenlernen will, lest den Galaterbrief. Kann ich nur empfehlen.
Genau, und wie ihr wisst, mag ich es ja immer, einmal kurz in die Tradition reinzugucken und gucken, was die Tradition mit dem Text gemacht hat. Und eben habe ich schon gesagt, wir reden über einen Zwischenfall, über einen Streit. Und genau das war für die Kirchenväter ein riesig großes Problem. Die großen Theologen der Antike hatten nämlich das Problem, warte mal, wie kann es denn sein, dass es Streit zwischen zwei Aposteln gibt? Wir brauchen doch, und das war das große Stichwort der Zeit, wir brauchen Eintracht. Wir brauchen doch Eintracht zwischen den Aposteln, denn nur so ist die wahre Lehre überlieferbar. Sie muss doch von allen Aposteln gleich bezeugt werden, sonst ist es ja keine Wahrheit. So, jetzt haben sie aber das Problem, sie kommen eben zu Galater 2, den Versen 11 bis 14 und merken da, da trennen sich Petrus und Paulus auf einmal aufgrund der Tischgemeinschaft in der christlichen Gemeinde in Antiochien. Da steht es im Text so wunderbar, da kamen nämlich die Leute von Jakobus und der Petrus fürchtete sich vor ihnen und brach die Tischgemeinschaft. So, da war der erste Trick der Kirchenväter. Da steht nicht fürchten, sondern der Petrus ging zu den Leuten des Jakobus, also des Leiters der Urgemeinde in Jerusalem, weil er sich um deren Seelenheil sorgte. Er wollte, dass die keine Angst haben vor dem neuen Christentum, was da entsteht. Jetzt haben wir aber das zweite Problem in dem Text, den wir besprechen. Der Paulus ranzt den Petrus ja ordentlich an. Und sagt dem, was machst du denn da? Eben noch als Heide gelebt, jetzt bist du der tolle Jude da? Das geht doch so nicht. Ja, da sagen die Kirchenväter, wunderbar in ihrer Art der Neuerzählung, nein, 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 der Paulus redet da nicht direkt zu Petrus, sondern er redet Petrus nur an, um den Beschnittenen, den Judenchristen aus Jerusalem, zu sagen, dass ihre Meinung falsch ist. Und so stellen die Kirchenväter wunderbar gegen den Text Eintracht zwischen Petrus und Paulus her und alles ist wieder wunderbar.
Das sollte eine Mahnung sein, denn wenn man in den Evangelien das Miteinander der Zwölf liest, dann ist das auch alles andere als harmonisch. Also diese große Eintrachtwille, diese große Harmoniesucht, die wir manchmal in der Kirche haben, die hat keinen Anklang letzten Endes an den Urtexten.
Das sage ich auch immer wieder. Seit biblischer Zeit gilt Vielfalt. Vielfalt, die irgendwie zusammenhält, aber keine Eintracht ist. Aber gut, wir sind hier, um Geschichten zu hören.
Absolut.
Ich bin super gespannt auf deine Neuerzählung, Werner. Und ich sag mal vielleicht für unsere Zuhörer als Mahnung schon mal voraus, bei mir fällt es ja auf, jedes Mal höre ich aufmerksam zu, man muss bei dir höllisch aufpassen, um alle Anspielungen mitzubekommen.
Ja, vielleicht hört euch die Geschichte 2-3 Mal an oder lest die euch durch. Wie immer setzen wir unsere Texte ja ins Internet. Mein Text kommt heute 2-mal ins Internet. Ich will noch nicht zu verraten, mir noch nicht zu viel verraten, aber es gibt eine hochdeutsche Version und eine im Dialekt. Und zum Dialekt, den ich gleich sprechen werde, ist mein Heimatdialekt, passt auch so ein bisschen immer noch, dass ich heiser bin. Also von daher, das ist jetzt nicht gewollt, sondern das ist jetzt so, aber es passt irgendwie. Soll ich mal anfangen?
Ich bin gespannt. Ich glaube, alle sind gespannt. Leg los.
Dort, wo es weder Zeit noch Raum gibt, kommt auch die Vergangenheit zu sich selbst. Die Ewigkeit kennt weder Werden noch Vergehen. Sie ist reine, pure Gegenwart, das aber in höchst dynamischer Vollkommenheit. In der Gegenwart dessen, der war, ist und sein wird, vollendet sich, was wurde und hätte werden können. Die Zeit erscheint als Vollzug einer einzigen der unendlichen Möglichkeiten dessen, was hätte sein können. Und so treffen sich die Veteranen der Dienerschaft Gottes regelmäßig, um zu diskutieren, wie sie hätten handeln können, wenn sie nur gewollt hätten, und doch aus dem, was sie taten, und sei es noch so unvollkommen gewesen, Gottes Wille wirklich wurde. Im großen Buch des Lebens schreibt Gott selbst nur allzu oft auch auf krummen Zeilen gerade, und das in der Sprache des Himmels jenem Idiom, das jener Menschenschlag auf der Erde spricht, der das Herz auf der Zunge trägt und der geschaffen wurde, kurz bevor die Sonne am 6. Tag unterging und der erste Schabbat anbrach. Gott schaute sich an, was er geschaffen hatte, und sprach: So, Essen ist auch fertig. Und er sah, dass es sehr, wirklich sehr, sehr gut war. Regelmäßig trafen sich in der Ewigkeit so die Urväter zum Familientreffen. Es ging immer rund, wenn Abraham, Isaak und Jakob mit ihren Frauen und Kindern zusammenkamen und über ihre vielen Umwege sinnierten, die sie selbst gegangen war. Es wurde immer intellektuell, wenn die Propheten ihr Handeln reflektierten. Mose und Elia saßen an der Theke oft zu zweit zusammen, und laut wurde es, wenn die 12 zusammenkamen, die Jesus auf Erden erwählt hatte. Man war sich nicht ganz sicher, ob man Judas Iskariot dazu holen sollte, irgendwie war er wichtig gewesen. Ohne ihn wären sie jetzt nicht da, wo sie sind. Aber Verrat bleibt halt auch Verrat. Dabei waren sie selbst nicht ganz ohne. Simon war ursprünglich ein Zelot gewesen, ein religiöser Eiferer, der durchaus gewaltbereit war. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die von Anfang an dabei waren, rief Jesus sogar Boanerges, Donnersöhne, sicher nicht, weil sie für ein sanftes Säuseln bekannt waren. Und selbst Simon Kephas hatte ein Schwert zur Hand, als Jesus verhaftet wurde. Wahrlich, eine illustre Truppe traf sich da, um auf die Zeit zurückzuschauen, als es an ihnen war, die Sache Jesu auf den Weg zu bringen. Heute stand das große Treffen, wie sie es nannten, auf der Tagesordnung. Das Treffen in Jerusalem, zu dem auch diese Leute aus Antiochia eingeladen waren mit ihren neumodischen Flausen. Man hatte dort doch wirklich angefangen, Goyim zu taufen, nicht Juden, und man tat jetzt so, als würden sie zu Israel gehören. Hatten die überhaupt eine Vollmacht dazu? Jesus selbst hatte doch gesagt, das Heil kommt von den Juden. Und hat er nicht dieser Heidin in Tyrus gesagt, lass mal zuerst gucken, dass die Lütten was in den Mauen bekommen. Es ist nicht gut, das Knüsken den Blagen wegzunehmen und an die kleinen Köter zu verfüttern. Sicher, die Frau aus Tyrus hatte ihn irgendwie überzeugt und er hatte ihre Tochter doch gesund gemacht. Aber eine Vollmacht des Herrn, Heiden zu taufen, hatten sie nie erhalten. Petrus, genannt Kephas, eröffnete die Runde. Brüder, Freunde, ach wat, Kumpels, es ist gut, dass wir hier mal wieder zusammensitzen. Lass mal gucken, was wir damals so gemacht haben. Wie war das noch? In Antiochia ging es rund. Die machten ganz schön Rabatz mit ihrer Taufe von Goyim. Dabei hatte ich dem Paulus schon bei seinem ersten Besuch gesagt, er soll mal keine fiese Matenten machen. Damals war er gerade 3 Jahre getauft und behauptete, unser Jesus sei ihm erschienen und er sei vom Gaul gefallen. Kennt man ja. Es blitzt und du steigst auf eine Bremse. Ist aber meistens zu spät. Wie auch immer. Er blieb damals 15 Tage bei uns und lag uns auf die Tasche. Viel Kohle hatten wir damals schon nicht. Jakobus, den der Herr den Herrenbruder nannte, Jesus hatte ja ein Faible für Spitznamen. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, nannte er Donnersöhne. Simon, den Fischer, nannte er Kephas, den Fels, obschon der oft schnell mürbe wurde, dieser Fels. Und Maria, von der es hieß, dass sie die Einzige sei, die er bisweilen schon einmal auf den Mund küsste, was die 12 Erwählten eifersüchtig werden ließ, nannte er seine Migdal, den Turm. Und das wohl nicht umsonst, auf sie konnte er wirklich bauen. Jakobus, der Sohn des Alpheus, aber nannte er oft seinen Bruder, weshalb er von vielen Herrenbruder genannt wurde. Jakobus also stand auf und sprach: Peter, das kennen wir doch schon alles. Alles olle Kamellen. Du konntest den Paul noch nie richtig ab. Der war dir mit dem Kopf immer schon über. Meinst du nicht, wir sollten ihn mal hier dazu holen? Ich war damals schon der Ansicht, man sollte ihn hören. Seine Briefe waren immer Kopf. Das Mundwerk war ein bisschen lahm. Aber die Kollegen, die er mit hatte, diesen Barnabas und den Titus, die hatten doch auch was drauf. Ohne die wären wir eben auch nicht da, wo wir heute sind. Peter, wo willst du hin? Wo gehst du? Petrus hatte sich in eine andere Ecke des Himmels gewandt und rief: Paul, Moneten-Paul, komm mal bei uns bei. Moneten-Paul, so nannten sie ihn hier. Warum? Das werden sie gleich erfahren. Paul kam und setzte sich. Er sah nur unwesentlich besser aus als zu irdischen Zeiten. Auch wenn das, was gesät wird, vergänglich ist, das, was aufersteht, aber unvergänglich, trägt das, was ewig ist, doch immer das, was irdisch ist, in sich. Damals jedenfalls war Paul ein Mann, klein an Gestalt, mit kahlem Kopf, gekrümmten Beinen, aber in edler Haltung, mit zusammengewachsenen Augenbrauen, die Nase etwas hervortretend, aber voll Anmut. Onesiphoros hatte ihn so beschrieben und fügte hinzu: Bald erschien er wie ein Mensch, bald hatte er das Antlitz eines Engels. Er war gebildet, sprach Latein, Griechisch und Hebräisch, hatte die Schule der rabbinischen Schriftauslegung durchlaufen und war früher, ganz früher, mal Pharisäer. Er war ein Hebräer und stolz, aus dem Stamm Benjamin zu stammen. Im hellenistischen Tarsus geboren, hatten seine Eltern ihn Saulus Paulus genannt, nach dem König Saul mit dem Zusatz Paulus, der Kleine, also kleiner Saul. Jetzt nannte er sich nur noch Paul. Ein König wollte er nicht mehr sein. Paul, erzähl noch mal, wie das damals war, forderte Petrus ihn auf. Das wisst ihr doch schon. Vor Damaskus fiel ich geblendet vom Gaul und ich hörte die Stimme, seine Stimme. Warum verfolgst du mich? Ich wusste sofort, dass er das war. Er hat mit mich gesprochen, so wie mit euch. Ja, ich habe ihn nicht gekannt in der Zeit auf Erden, da tappt er mich voraus. Aber ich habe einen Auftrag direkt von ihm selbst. Da könnte einen drauf lassen. Ich bin Apostel, wie ihr. Und deshalb bist du damals zu uns gekommen und hast dich von uns prüfen lassen, unterbrach ihn Petrus. Ja, was denn sonst? Ihr kanntet ihn halt länger als ich. Damit ich nicht vor die Wand laufe, habe ich gedacht, ich erzähle euch mal, was ich mir so denke. Da mache ich mir ja nicht alleine einen Kopf drum. Alle in Antiochia hatten da drauf. Wenn unser Jesus am Kreuz wie so ein Verfluchter und Gottverlassenen stirbt und dann trotzdem wieder da ist, weil Gott ihn gerettet hat, dann muss das doch was sagen. Das passt doch sonst nicht. Und was habt ihr euch dabei gedacht in Antiochia? Fiel Johannes Paul ins Wort. Also, in der Tora, in der zweite Gesetz, Deuteronomium, wie sie das heute nennen, steht drin: Wer am Holz hängende Augen zumacht, ist verflucht. So wie bei Jesus. Aber Gott rettet ihn. Damit zeigt er selbst, dass was Neues kommt. Die Tora ist wichtig, aber jetzt gilt, was Jesus gesagt hat, so in dem Sinn: Die Tora ist für den Menschen da, nicht der Mensch für die Tora. Und in Antiochia entdeckten wir, dass man jetzt auch zu dem, dessen Name wir nicht nennen, kommen kann ohne Beschneidung. Das war ein riesiger Markt. All die Gottesfürchtigen in den Synagogen hatten jetzt eine echte Chance. Auf Kreuzes Tod und Auferstehung getauft und sie gehören zur Mispoche, zur großen Mispoche Israels. Mal langsam mit den jungen Pferden, rief Jakobus, der Ältere, mit seiner Donnersohnestimme. Und da habt ihr mitgemacht! Jakobus hatte noch vor dem großen Treffen unter Herodes Agrippa seinen Kopf verloren und war nicht dabei gewesen. Ruhig Blut, Kumpel, ruhig Blut, sagte Petrus. Ich selbst hab da so meine Dinge erlebt mit dem Hauptmann Cornelius. Das war auch ein Gäu. Aber der Boss, der Vater im Himmel, hat mir gezeigt, was Sache ist. Der Heilige Geist war schon bei denen. Was willst du da machen? Wenn der Boss entschieden hat, kann ich doch nicht Nein sagen. Genau, sagt Paul. Was wir Theologen in Antiochia theoretisch überlegt haben, hast du jetzt praktisch gemacht. Kommt auf dasselbe raus. Und deshalb haben wir dich nach Jerusalem gerufen, antwortete Jakobus, der Herrenbruder, um das Chaos zu bändigen
Und wir haben beschlossen, Peter predigt bei Juden, du bei Heiden. Auf, dass alle Völker zum Zion kommen. Ja, und ihr habt mir gesagt, dass ich Geld sammeln soll bei Heiden für euch arme Gesellen. Und das habe ich gemacht. Das war das nicht einfach. Vor allem in Korinth haben sie mir ganz schön das Leben zur Hölle gemacht. Und was habe ich jetzt davon? Ihr nennt mich jetzt Monetenbaule.
Gevers hatte die meiste Zeit zugehört, jetzt aber rutscht er unruhig hin und her. Etwas brannte auf seiner Seele.
Monetenbaule, ich muss dich nur was sagen. Da tut mich leid, was damals in Antiochia passiert ist. Ich war wirklich ein feigen Hund. Ich habe das Versprechen gebrochen, nett zu den Goyim zu sein. Und zuerst haben wir zusammen ja einiges verkasematuckelt. Damals packten wir die früher nur mit ganz spitze Fingerkes an. Aber jetzt wollten wir doch eine Mispore sein. Da ich aus Schiss vor Kumpels von dem Jakobus einen Rückzieher gemacht habe, verstehe ich nicht mehr. Was hast du? Ereifert sich der angesprochene Jakobus, wohlgemerkt nicht der Donnersohn. Wir hatten doch eine Vereinbarung mit Handschlag. Das Wort gilt doch was bis heute da, wo sie so sprechen wie wir. Ja, sagte Petrus. Sag ich doch. Ich war ein feigen Hund. Du warst immer so ein Frommen. Nie hast du was gefuttert, wo Blut drin war. Meinst du, Jesus hat dich umsonst seinen Bruder genannt? Ich war immer nur der Feld, so ein Stein, der in der Gegend rumsteht. Aber du warst ihm nahe, fast so nah wie der Lieblingsjünger. Selbst dem Iskariot vertraute er mehr, der hatte nicht umsonst unsere Kohle verwaltet. Ich war doch immer nur der Fels, über den er sich manchmal ärgerte. Und da dachte ich, als deine Kumpels kamen, Kephas, du bist ein Mann der Tat. Du bist echt ein Fels. Dein Kopf ist ein richtiger Kavenzmann aus Granit. Das mit dem Denken war bei dir immer noch nicht so wichtig. Du lernst halt immer durch das Machen, sprach Jakobus. Genau. Und deshalb ist mir der Paul auch an das Schlafittchen gegangen, weil ich das Wort gebrochen habe. Wenn in Titus nicht dazwischen gegangen wäre, ich hätte ganz schön Watt auf Ruhme bekommen. Sieht man den Paul gar nicht an, dass er Hände wie ein Mottek hat. Aber so einen linken Haken muss er halt drauf haben. Ich wusste, dass er da trainiert hat. Glaubt mich, ich habe meine Lektion gelernt. Was meinst du, Monetenpaul? Boah, Mann, ey, nenn mich nicht immer Monetenpaul. Aber du hast recht. Wir waren zwar immer noch wie Feuer und Wasser, aber in Rom haben wir beide unser Schicksal gefunden. Für die sind wir jetzt für immer vereint. Und das ist dein Verdienst, Paul, nickte Jakobus der Jüngere anerkennt. Ohne dich und deinen Heidenspleen gäbe das Ganze unten da heute gar nicht mehr. Die Heiden haben ja ganz schön Furore gemacht. Es wäre jetzt nur schön, wenn die sich mit den Juden endlich mal ordentlich die Hand geben würden. Manche tun das ja schon. Aber der in Rom heute, wie heißt er noch? Franz oder so ähnlich, scheint da manchmal Probleme zu haben. Der ist ein bisschen wie du, Peter. Muss auch noch lernen. Vielleicht muss dem jemand auch mal an das Schlafittchen gehen. Und so vertrugen sich Paul und Peter schlussendlich im Himmel doch noch. Nichts ist unmöglich. Und Gott schreibt weiter im Buch des Lebens auf krummen Zeilen gerade.
Werner, ich kann ehrlich sagen, in keiner der Folgen bisher habe ich so oft gelacht. Es ist theologisch auch eine super Idee, die Leute einfach diese Sprache, deine Kindheitssprache, ja, sprechen zu lassen. Warum? Weil es ja genau das ist. Die Leute haben miteinander kommuniziert, aus dem Herzen heraus. Und dafür steht ja gerade Dialekt oft. Aus dem Herzen heraus zu sagen, was Sache ist und dadurch auch Einheit zu erzeugen. Das ist ein super Aspekt der Geschichte. Und der zweite Aspekt, der natürlich wunderbar gelungen ist bei dir, du machst einen Rundumschlag durch die Heilsgeschichte, führst ja alles im Himmel zusammen, von Abraham hin bis zu Petrus und Paulus. Und dann kommst du ja genau zu der entscheidenden Frage, die super spannend ist. Das, was da in Antiochien passiert ist, war ja die Testfrage. Wie geht das denn weiter? Sind die Christen nun Teil Israels oder nicht? Und wenn sie nicht Teil Israels ist, wie geht denn das Verhältnis jetzt mit den Juden, mit den Israeliten weiter? Was bedeutet das denn? Und das ist ja eine große Streitfrage, die leider bis heute für viele Kirchen, die sich Kirchen nennen, immer noch nicht geklärt ist. Und immer wieder fängt ein Eiertanz an. Wie hat man das denn mit den Juden? Wie hat man das denn mit Israel? Was sind wir Christen denn überhaupt?
Die Frage um die Heidenchristen ist ja das Hintergrundrauschen, was das ganze Neue Testament letzten Endes durchzieht. Das findet man in ganz, ganz vielen Schattierungen, in einer besonderen Ausprägung und dann in dem subtilen Antijudaismus, den wir im Johannesevangelium finden. Also das Hintergrundrauschen ist das die ganze Zeit mehr oder weniger stark da. Und ganz am Anfang gab es halt dieses sogenannte Apostelkonzil, das große Treffen, wo die eine Einigung vollzogen haben, wird zweimal in der Bibel darüber berichtet, in der Apostelgeschichte und eben im Galaterbrief. Die Ergebnisse sind mehr oder weniger identisch, also gibt offenkundig eine Einigung, die Taufe der Heiden wird als solches anerkannt. Im Galaterbrief betont der Paulus, ihm sei nichts auferlegt worden, außer dass man für die Armen in Jerusalem sammeln sollte. In der Apostelgeschichte ist das ein bisschen anders. Da kommt eben dieser Jakobus und sagt, aber nichts, was blutig ist, soll verzehrt werden. Deswegen ist der bei mir hier kein Blut, und das ist keine Reminiszenz daran. Und das ist wie oft mit solchen Beschlüssen, die auf Konzilien gefasst werden, bis heute eigentlich so. Bis die sich durchsetzen, vergeht einiges an Zeit. Das hat natürlich nicht sofort geklappt. Und dieser antiochenische Zwischenfall, wo der Petrus kommt und erst ganz großherzig die Mahlgemeinschaft hält und dann kommen da Leute von diesem Jakobus, da bekommt er Schiss und bricht die Mahlgemeinschaft wieder. Das ist so ganz typisch. Wir erleben das ja heute auch noch. Wir sind mittlerweile bald 60 Jahre, wir sind 60 Jahre nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Und das, was im Zweiten Vatikanischen Konzil beschlossen wurde, ist nur rudimentär bisher umgesetzt worden. Im Gegenteil, wir haben 30 Jahre hinter uns, wo es eher restaurativ war, wo man versucht hat, das Ganze wieder irgendwo einzufangen. Wenn man sieht, dass heute die Kirche dann doch eigentlich eine heidenchristliche Kirche geworden ist, weniger aus Überzeugung, sondern mehr aus der Tatsache heraus, dass im Jahr 70 ja Jerusalem von den Römern zerstört wurde und faktisch die judenchristliche Urgemeinde von der Bildfläche verschwunden ist. Und damit ist das Judenchristentum sehr stark zurückgegangen. Es gibt ja nur noch ein paar Judenchristen. Ich glaube, bei dir in Israel gibt es die messianischen Juden, so nennen die sich, glaube
das,
ich,
dahin zendieren. Das muss man aber vorsichtig sein, ja, ganz kurz, da muss man vorsichtig sein, weil es eine Bewegung, die im 19. Jahrhundert entstanden ist, mit dieser Maßgabe Ad Fontes zurück zu den Quellen, wir haben doch nie das Judentum verlassen, das ist die Bewegung.
Ja, genau. Aber es gibt sie zahlenmäßig, sind die noch da, aber zahlenmäßig so gering, dass sie faktisch keine Rolle mehr spielen. Dann ist das Christentum zu einem Heidenchristentum geworden und man hat eigentlich im Laufe der Kirchengeschichte zunehmend die jüdischen Wurzeln vergessen, schlicht und ergreifend. Und ich glaube, da sind wir beide einer Meinung. Ich als Neutestamentler sage ja, du kannst das Neue Testament nicht verstehen, wenn du es nicht von seinen jüdischen Wurzeln verstehst. Heute noch, ich habe gerade letzte Woche noch eine Diskussion mit jemandem gehabt, der sagt, wie, Jesus war Jude? Ist der nicht getauft? Und nein, ja, der ist schon getauft, aber eben nicht mit der Christen. Der war Jude, die 12 waren Juden, der Paulus war Jude, die ersten Christen waren alle Juden. Und dann ist das erst sukzessive herangewachsen.
Ja, aber geschichtlich ist genau das passiert, was leider passiert, was du beschrieben hast. Wir sind ja immer sehr auf Personen fixiert, auch in der Bibel auf Petrus und Paulus. Aber in der damaligen Zeit gab es zwei wichtige christliche Zentren. Das war die Urgemeinde in Jerusalem und eben, das darf man ja nie unterschätzen, Antiochien war eine der wichtigsten Zentren. Von da aus konnte Paulus überhaupt agieren.
Richtig.
Antiochien, da waren Christen erstmals wirklich Christen, vom Wort her. Und was du eben beschrieben hast, dadurch, dass eben Jerusalem gefallen ist, nach den jüdischen Kriegen, Jahre 70, der Tempel zerstört wurde, gab es dieses Zentrum auf einmal nicht mehr. Und dann hatte man im Endeffekt nur noch das heidenchristliche, beziehungsweise die heidenchristlichen Zentren. Die waren dann taktgebend für das, was Christentum ist. Und das war der große Verlust, weil man verlor damit die Wurzeln im Judentum. Genau. Und wir sehen dann spätestens, man sieht schon bei den Kirchenvätern, man sieht dann spätestens im Mittelalter, was für antijudaistische Blüten das hervorgebracht hat. Und welches grausame Schicksal das in der Beziehung zwischen Christen und Juden zutage gefördert hat. Das ist eine Trauergeschichte. Die
Absolut.
Beziehung des Judentums mit dem Christentum ist eine Trauergeschichte.
Ist bis heute so. Ne? Der Franz kommt ja nicht umsonst am Ende meiner Geschichte vor, der sich ja da offenkundig jetzt auch angesichts der Situation, die wir in Israel und im Nahen Osten haben, ja ein bisschen schwer tut, sich da auch an die eigenen Wurzeln zu erinnern. Ne? Ich muss vielleicht noch eine für die Hörerinnen und Hörer eine Sache erklären, weil ich eine grundlegende Vorannahme in meinem Text gemacht habe. Es gibt in der neutestamentlichen Exegese eine veritable Diskussion, um wen es sich bei dem Jakobus handelt. Ich, in meiner Geschichte, ist der Jakobus der Leiter der Urgemeinde. Du hast das Problem ja vorhin sehr angenehm umschifft, weil du vom Leiter der Urgemeinde gesprochen hast. Ist es der Sohn des Alpheus, einer der 12, dem ich ihm sage, der hat eben auch einen Spitznamen gehabt, den hat Jesus seinen Bruder genannt. Die Mehrheit der Exegeten votiert für den nach biblischem Zeugnis leiblichen Bruder Jesu, der unter den Geschwistern Jesu genannt wird. Mit denen hat Jesus aber während seiner irdischen Zeit ja eher im Streit gelebt. Ich persönlich, aber das ist meine persönliche Annahme, das vertrete ich eine Minderheitenmeinung mit, meine, dass ich das für schwer verständlich halte, dass ausgerechnet der, mit dem man zu irdischen Lebzeiten eher gestritten hat, plötzlich zum Leiter der Urgemeinde aufsteigt. Dass der Auferstandene sich ihn offenbart hat, habe ich keinen Zweifel dran. Für mich ist es logischer, wenn es einer aus dem Zwölferkreis war und dann eben Jakobus, der Sohn des Alpheus. Aber ich will das ist quasi so eine Art Disclaimer, sagen, da gibt es eine ganz veritable Diskussion drüber. In den Shownotes könnt ihr das nachsehen, weil ich ja hier auch noch so eine andere lustige Reihe habe, die ich mal durch Zufall entwickelt habe. Die heißt Kleine ermittelt. Da gehe ich biblischen Personen nach und fühle den so ein bisschen auf den Zahn in Gestalt eines Detektivs. Und die allererste Folge heißt Wer war Jakobus? Und den Link dazu, den findet ihr in den Shownotes. Da könnt ihr euch einen Film ansehen. Ist in Remscheid, St. Bonaventura, in Remscheid-Lennep aufgenommen worden. Und da versuche ich so ein bisschen zu erklären, warum ich glaube, dass Jakobus, der Herrenbruder, eben der Sohn des Alpheus ist.
Und ich nutze jetzt mal ganz geschickt ein Lob an dich, um überzuleiten zu meiner Geschichte. Denn du hast ja am Ende, und das finde ich wunderbar in deiner Geschichte, eine Versöhnung zwischen Petrus und Paulus. Die vertragen sich. Man muss aufpassen, wenn man den Galaterbrief liest, beziehungsweise die Stelle, über die wir reden, da wird der Streit geschildert. Und dann setzt Paulus groß zu seiner Rede an, warum er doch recht hat. Aber ob er recht hat, wie die Gemeinde reagiert hat, wie Petrus reagiert hat, das steht im Galaterbrief nicht. Ist ja auch kein Brief an die Gemeinde in Antiochien, sondern ist ein Brief an die Galater. Und das muss man auch bedenken bei dem Lesen. Da geht es um die Probleme, die Gemeinde da hat, nicht um die Probleme der Gemeinde in Antiochien.
Genau. Wir wissen nicht, wie die Geschichte ausgegangen ist, und die Versöhnung findet bei mir auch erst im Himmel statt, also auf Erden. Ob die da zusammengekommen sind, habe ich persönlich auch so meine Fragen.
So, und da grätsche ich jetzt mal rein.
Tu das.
Mit meiner Geschichte. Und ich muss als Vorbemerkung sagen, ich bin selbst über mich schockiert. Keine Angst, diesmal wird es nicht düster. Aber bei aller Literatur, die wir in der Bibel haben, fallen mir die Briefe immer sehr, sehr schwer. Ich bin ein Freund der großen Erzählung. Ich habe selbst kein Problem. Ich kann mich stundenlang mit den Gesetzen im Buch Levitikus beschäftigen. Aber wenn es zu den Briefen von Paulus kommt, auch zu den anderen Briefen, das ist anstrengend für mich. Und trotzdem habe ich mir gedacht, wir sind zwar Schrifterzähler, aber heute werde ich mal zum Briefschreiber.
Ich bin gespannt.
Jakobus, Knecht Gottes, Bruder unseres Herrn Jesus Christus, grüßt zusammen mit den Heiligen in Jerusalem die Gemeinde Christi in Antiochien. Ihr seid wahrlich ein Leuchtturm für die 12 Stämme in der Diaspora. Mein und unser aller Dank gilt euch, die ihr den Apostel Paulus in die Schranken gewiesen und dem Apostel Petrus, dem Felsen unserer Kirche, den rechten Weg gelehrt habt. Unsere Gesandten, die bei euch in Antiochien waren, haben uns alles berichtet. Wir sind mit euch verbunden in der Gewissheit, dass unser gemeinsamer Herr, Jesus Christus, geboren von einer jüdischen Mutter, beschnitten am 8. Tag gemäß dem Gesetz und so aufgenommen in den Bund unseres Gottes mit seinem auserwählten Volk Israel, dass er, unser Retter und Erlöser, im Angesicht des Menschen keinen Unterschied sieht zwischen Juden und Nichtjuden. Doch er ist nicht in die Welt gekommen, um den Bund mit unseren Vätern Abraham, Isaak und Jakob zu brechen, sondern zu erfüllen. So hat er Menschen aus allen Völkern in der gesamten Welt zu Einheimischen inmitten Israels werden lassen. Und er hat seinen Geist auf unser aller Bruder Paulus gelegt, damit er durch eure Hilfe den Nationen den Rechtsentscheid bringt, dass der Gott Israels der einzige Gott ist und Jesus Christus sein Sohn. In diesem Glauben vereint trafen sich die Apostel im Jahre 48 nach der Geburt unseres Herrn Jesus Christus in Jerusalem, voll des Lobpreises für die Freiheit, die wir in Christus Jesus haben. Ein Jude muss nicht aufhören, ein Jude zu sein, um an den Sohn Gottes zu glauben. Und ein Gottesfürchtiger aus den Völkern muss kein Jude werden, um an den Sohn Gottes zu glauben. Doch wir haben, wie ihr selbst wisst, kein Wort von unser aller Lehrer erhalten, wie eine Tischgemeinschaft möglich ist, wenn ein Jude bleibt und ein Gottesfürchtiger aus den Völkern kein Jude wird. Sind wir also im Glauben vereint, aber im Gesetz des Moses weiterhin getrennt? Nein, das sind wir nicht. So wie es nur den einen Gott gibt, so gibt es auch nur die eine Gemeinschaft der Gläubigen. So beschlossen wir in Jerusalem gemeinsam mit unserem Bruder Paulus, euch keine Lasten aufzubürden, sondern nur die im Buch Vayikra von Gott geoffenbarten Reinheitsvorschriften für Fremde, die inmitten Israel leben wollen, euch mit auf den Weg zu geben. Das heißt, Verunreinigung durch Götzenopferfleisch und Unzucht zu meiden und weder Ersticktes noch Blut zu essen. Unsere Gesandten berichteten uns über euer Entsetzen als euch bekannt wurde, dass Paulus euch über diese Reinheitsvorschriften nicht unterrichtet hatte. In seinem Eifer, ein Christ sein zu wollen, hat er wohl seine jüdische Herkunft und damit auch seine jüdischen Brüder und Schwestern aus den Augen verloren. Die Nachricht darüber, was er tat, war schnell nach Jerusalem gedrungen und blieb dem Hohepriester, den Pharisäern und den Schriftgelehrten nicht verborgen. Sie kamen zu uns, als wir wie jeden Tag im Tempel beteten, und sie fragten uns: Hat Gott nicht gesagt und Mose es nicht aufgeschrieben? Jeder Mann aus dem Haus Israel oder jeder Fremde in eurer Mitte, der irgendwie Blut genießt, gegen diese Person werde ich mein Angesicht wenden und ihn aus der Mitte seines Volkes ausmerzen. Wir bekräftigten im Angesicht des Hohepriesters, der Pharisäer und der Schriftgelehrten unseren apostolischen Glauben, dass nicht nur wir als Juden, sondern auch keiner von euch gegen dieses Gesetz verstoßen werde. Voller Entsetzen hörten wir, dass unser Bruder Paulus, dem wir eure Seelen anvertraut haben, Fleisch mit dem Blut des Tieres gegessen und davon auch unserem Bruder Petrus zu essen gegeben hatte. Sein Verhalten ist eine Gefahr für unser aller Leben inmitten des Volkes Gottes. Daher erfüllte es uns mit besonderer Freude, als die Gesandten uns und allen in Jerusalem berichteten, dass zumindest unser Bruder Petrus mal wieder voll der Reue und aus Sorge um unser aller Schicksal umgekehrt ist. Mit Bewunderung haben auch alle in Jerusalem gehört, dass ihr nun fortan in Antiochien wie Fremde im heiligen Land leben werdet. Wir nennen euch heute schon Einheimische im Himmel, denn es steht geschrieben: Der Fremde, der sich bei euch aufhält, soll euch wie ein Einheimischer gelten. Es schmerzt auch uns, dass euer und unser Bruder Paulus die Gemeinde in Antiochien nach diesem Zwischenfall verlassen hat. Eure Standhaftigkeit an der Seite der heiligen Jerusalems verdient unsere Bewunderung, und wir hoffen mit euch, dass Gott ihn wieder zu euch zurückführen möge. Doch wir sind uns gewiss, dass eure Gemeinde, auch ohne apostolischen Beistand, vom Heiligen Geist geführt, den Lob Gottes in der gesamten Diaspora vermehren wird. Gemeinsam loben wir mit euch den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der für das Volk Israel, dem Mose am Berg Sinai, seine Gesetze geoffenbart und seinen Gottesknecht beauftragt hat, den Glauben an ihn den Völkern zu überbringen. Möge unser Herr Jesus Christus die Freude über Gott allen Menschen schenken und sie im Hören auf seine Botschaft in der Vielfalt der Schöpfung vereinen.
Wir haben ja oft so unterschiedliche Erzählansätze, aber unterschiedlicher könnten die ja heute nicht sein. Einmal Ruhrpott-Dialekt, westliche Ausprägung, da lege ich Wert drauf, weil in Bochum auch nicht Bohr, ey, sondern Kehr gesagt hätte. Und dann eine hochelaborierte Sprache, die ja zu einem völlig anderen Schluss kommt, ne, wo der Paulus letzten Endes Antiochia verlässt. Interessant, wäre ich nicht drauf gekommen, aber sehr interessanter Ansatz.
Ich hatte halt beim Lesen dieses kleine Passus zum Galaterbrief so viele Fragen. Warum kommen die Leute des Jakobus dahin? Was ist der Grund, dass Petrus sich erstmal wieder trennt? Warum erzählt Paulus nicht, wie der Streit ausgegangen ist? Und viel wichtiger bei der ganzen Sache auch, warum haben wir von den vielen Briefen keinen Brief von Paulus an Antiochien? Der ist auf seinen Missionsreisen unterwegs gewesen, aber irgendwie hat er dann keinen Kontakt mehr gehabt zu Antiochien. Kam es da vielleicht zum Bruch? Und wenn es zum Bruch kam, warum kam es zum Bruch? Und dann wurde ich halt zurückgeworfen, genau was wir eben schon angesprochen haben, auf die sogenannte Jakobusklausel, auf das, was die Apostelgeschichte eben erzählt, worauf man sich geeinigt hat. Diese Mindestvorschrift, dass bestimmte, insgesamt nur 4 Reinheitsvorschriften aus dem Alten Testament von Nichtjuden, von den Heidenchristen eingehalten werden müssen. Und dazu dann halt noch das Bewusstsein, warte mal, genau diese Jakobusklausel, die der Autor Lukas in der Apostelgeschichte kennt, die spielt ja bei Paulus und seinen Briefen nirgendwo eine Rolle. Er redet mal über Unzucht, mal über Götzenopferfleisch, aber diese Klausel ist kein Thema für ihn. Nein, beim Römerbrief geht er sogar weiter. Ja. Kein Essen macht unrein.
Ja, und auch im Galaterbrief, als er aufs Apostelkonzil zu sprechen kommt, sagt er dezidiert, mir wurde nichts auferlegt, außer ich solle der Armen in Jerusalem gedenken. Also es ist ja mehr oder weniger diametral zu dem, was der Lukas in der Apostelgeschichte beschreibt, wo es ja eben diese Jakobusklausel gibt. Ne? Und da macht der Paulus auch in seiner Erinnerung so ein bisschen, schiebt er wahrscheinlich auch die historischen Zustände so ein bisschen zurecht. Von daher Ich wäre nicht drauf gekommen, aber theoretisch denkbar, dass Paulus sich sogar von den Antiochenern trennt.
Und wir wissen es ja nicht, weil wir kennen ja den Großteil des frühen Christentums eben dann nur aus den Briefen und der Theologie von Paulus. Wir haben ja keine Briefe der Urgemeinde. Wir haben eine Darstellung von Lukas, aber auch die ist natürlich tendenziell irgendwie ausgerichtet.
Genau.
Ne? Petrus öffnet sich für die Heilmission und dann kommt Paulus und Paulus ist der große Held. Wie hat wohl die Urgemeinde gefühlt? Und deshalb habe ich mich herausgefordert gefühlt, daraus zu antworten. Und dahinter steht eine zweite Idee, die ich eben unglaublich charmant finde. Also man kann ja exegetisch gucken, okay, wo kommt diese Jakobus-Klausel her? Das mache ich ja auch in meinem Brief. Die haben geguckt, okay, welche Vorschriften gibt es für die Fremden im Heiligen Land, wenn die leben wollen? Also wenn sie weiter innerhalb des Volkes Israel leben wollen. Und diese Frage gibt es ja nicht nur in der Bibel, die gibt es nicht nur bei dem Apostelkonzil, sondern die gibt es ja auch im Judentum selbst. Es gibt die sogenannten noachidischen Gebote. Die Tradition im Judentum, die zurückgeführt wird auf Noach, auf die Frage, welche Gottesgesetze müssen denn alle Menschen einhalten? Und da beruft man sich eben auf die Bibel. Und bei Noach kommt eben genau das Gebot, man darf das Blut eines Tieres nicht essen. Das ist ein wichtiges Gebot nach der Sintflut. Da wird ja offenbart, ja, ihr dürft jetzt auch Fleisch essen, kein Ding, aber das Blut bleibt Gott vorbehalten. Das spielt auch eine ganz wichtige Rolle nachher im Kult. Und das gehört zu den noachidischen Gesetzen. Für Israel ist ganz, ganz klar, die gerecht sind unter den Völkern, die essen kein Blut. Und dann guckt man heute und sagt, ja, wenn ich in den Supermarkt gehe, da kaufe ich mir doch mal eine Blutwurst. Njam, 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 njam.
Ich mag keine Blutwurst. Ich weiß, warum nicht.
Ja.
Nein, aber man kann jetzt an deinem Brief und an meiner Geschichte sehen, das sind ja nur zwei Varianten, wie viel man letzten Endes aus diesen Leerstellen, die die Bibel lässt und dieser Satz, ich widerstand ihm ins Angesicht hinein, hinterlässt extrem viele Leerstellen, weil wir die Reaktionen nicht kennen, weil wir die wahre Vorgeschichte nicht wirklich kennen. Wir kennen die Vorgeschichte, aber was ist genau passiert? Wer sind diese Leute des Jakobus? Wer ist Jakobus überhaupt? Also Fragen über Fragen, die uns eigentlich vorsichtig werden lassen sollten, vorschnell endgültige Antworten zu solchen Stellen zu geben. Du hast jetzt einen Brief präsentiert, ich habe eine Geschichte präsentiert, die gegensätzlicher nicht sein können, die schon zeigen, welches Potenzial da drin ist. Und eigentlich ist das für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch so ein bisschen eine Aufforderung. Was glauben Sie denn? Wie würden Sie die Geschichte denn weitererzählen? Schauen Sie doch einfach mal in den Bibeltext hinein, Galater Kapitel 2, Verse 11 bis 14. Und schauen Sie mal, was sagt Ihnen die Fantasie?
Und falls euch diese Folge gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter an Freunde und Bekannte. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr auf Spotify oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört und eine Bewertung hinterlasst und auch damit anderen zeigt, wie wertvoll dieser Podcast sein kann für diejenigen, die Bibel interessiert sind oder einen neuen Zugang zu biblischen Texten finden wollen.
In der nächsten Folge geht es um zwei Brüder, nämlich Kain und Abel. Und wir beide werden mal Geschichten dazu schreiben, warum das der wahre Sündenfall ist. Also beim nächsten Mal geht es um den wahren Sündenfall und die Geschwister Kain und Abel. Für heute gilt, der Worte sind genug gewechselt, seid Sehende nicht blind, werdet nicht wie Ross und Maultier, die verstandlos sind.